Grüß Gott und willkommen bei Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Monika Bargit und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Mit den Nummern 874 bis 896 des Katechismus betrachten wir heute ein typisch katholisches Thema, nämlich die vielfältige Gliederung der Aufgaben und Ämter innerhalb der Kirche. Die sogenannte Hierarchie des Katholizismus fasziniert und provoziert. Während insbesondere protestantische Gemeinden eine unterschiedslose Gleichheit aller Gläubigen bzw. ein radikales Priestertum aller Gemeindemitglieder vertreten, unterscheidet die Kirche nicht nur zwischen Laien und Klerus, sondern inszeniert auch Rangordnungen unter Kirchenleuten deutlich sichtbar in vielen geistlichen Gewändern, ausgefallenen Kopfbedeckungen, klaren Sitzordnungen und Zeremoniellen. Auch Ehrentitel wie Monsignore und Prälat verwundern viele Nichtkatholiken, die dahinter nur barocke Nostalgie einer Kirche sehen, die früher auch politisch einflussreich war. Nicht selten regierten ja Bischöfe Fürstentümer. Hierarchie, das klingt für moderne Ohren also negativ und veraltet. Warum die katholische Kirche an ihren Strukturen festhält, das wollen wir heute mit einem katholischen Priester klären, der selbst zu den hochrangigen Männern seines Bistums gehört. Am Telefon begrüße ich heute Generalvikar Prälat Walser aus Vaduz im Fürstentum Liechtenstein. Prälat Walser ist Doktor des Kirchenrechts und damit ein Experte der kirchlichen Normen. Grüß Gott, Prälat Walser, vielen Dank, dass Sie heute in der Sendung mit dabei sind.
Grüß Gott, liebe Zuhörer von Radio Horeb. In der heutigen Sendung geht es, wie Sie schon gehört haben, um das Amt in der Kirche, genauer genommen um das geistliche Amt in der Kirche. Denn bei den Ämtern kann man solche unterscheiden, die für alle Gläubige offen stehen und solche, welche die heilige Weihe voraussetzen. Ein Beispiel für ein Amt, das allen Gläubigen offen steht und keine Weihe braucht, wäre der Organist, der vor allem schön spielen oder gut spielen können muss. Oder es wäre ein Pfarrer oder ein Hausmeister in einem Pfarrheim. Für diese Dienste, für diese Ämter braucht es keine heilige Weihe. Heute aber geht es um die Ämter in der Kirche, die eben die Weihe voraussetzen, also um das geistliche Amt. Warum gibt es diese Ämter in der Kirche? Die Frage kann man so eigentlich nicht wirklich beantworten. Wir können nur feststellen, Jesus Christus, der Stifter unserer Kirche, das Haupt unserer Kirche, hat Männer berufen und ihnen ganz besondere Aufgaben übertragen. Also zum Beispiel den Missionsbefehl, wie wir ihn in der Heiligen Schrift lesen. Er hat 12 Apostel ausgewählt und ihnen auch wieder ganz besondere Aufgaben in der von ihm gestifteten Kirche übertragen. Und die Nachfolger der Apostel sind eben die Bischöfe, die dieses Amt bis heute weiterführen. Ihre Mitarbeiter sind in erster Linie die Priester und dann auch die Diakone. Diese Ämter findet man schon in der frühen Kirche, also die Dreigestaltigkeit des Weihesakraments mit Bischof, Priester und Diakon. Wenn man also die Frage stellt, warum, den Grund kann der Mensch nur erahnen. Die Sache ist klar, Jesus Christus, also Gott selber, hat das so eingesetzt und somit ist es Aufgabe der Kirche, das zu bewahren und weiterzuführen. Die Bischöfe, allen voran dann auch der Bischof von Rom, handeln eben in persona Christi Capitis, wie es lateinisch heißt, also in der Person Christi des Hauptes. Wir haben also das geistliche Amt in unserer Kirche, weil Christus es so eingesetzt hat und es hat sich auch über 2000 Jahre so bewahrt. Wenn wir dann, wie es im Eingang etwas angedeutet wurde, zu den nicht-katholischen kirchlichen Gemeinschaften und Kirchen schauen, so stellen wir eben fest, dass die einen das geistliche Amt sehr wohl bewahrt haben, das sind dann die nicht-katholischen christlichen Kirchen, zum Beispiel die Orthodoxen, und andere das Amt abgeschafft haben, diese nennen wir dann kirchliche Gemeinschaften, wie die protestantischen Gemeinschaften, die aber in jüngerer Zeit auch wieder durch so etwas Ähnliches wie ihr ein geistliches Amt eingeführt haben. Das wundert auch nicht, weil es eben zum Christentum gehört. So sprechen die auch heute von Landesbischöfen, auch wenn das keine geweihten Männer sind, und die üben dann doch irgendwie so ähnliche Aufgaben aus wie eben bei uns die Bischöfe. Parallelen sieht man in dieser jüngeren Entwicklung bei den nicht katholischen christlichen Gemeinschaften, dass eben das Amt in der Kirche doch nicht ganz ferne liegt oder keine Erfindung des Menschen ist, sondern letztlich Gott gewollt. Also ein im Sakrament grundgelegtes Amt in der Kirche. Wenn im Eingang davon die Rede war, dass die Kirche auch politische Macht hatte, so trifft das für den deutschen Sprachbereich wohl zu, in anderen Ländern aber gar nicht. Und man kann es eher als eine Abirrung bezeichnen, wenn in früheren Jahrhunderten im deutschen Sprachbereich Bischöfe auch weltliche Landesherren waren, also man spricht dann von den Fürstbischöfen, Fürsterzbischöfen, die dann aber oft der Weihe nach nicht einmal Bischöfe waren. Die haben sich dann Bischöfe gehalten, um die Weihehandlungen vorzunehmen. Wir nennen sie im deutschen Sprachraum heute noch Weihbischöfe. Die hatten eben dann genau diese Aufgabe. Aber hier sieht man einen letztlich Missbrauch, nämlich ein Auseinanderdriften von geistlichem Amt und Weihe. Das Amt hatten irgendwelche Adligen inne. Man hatte staatlicherseits gar nicht ungern gesehen, wenn es Bischöfe waren, denn die durften ja keine Kinder haben und somit wurde das Amt dann auch nicht vererbt und fiel dann an den wieder zurück, der es verliehen hat. Er konnte es dann wieder einem neuen nach seinem Gutdünken vergeben. Also wir sehen hier eine Trennung von geistlichem Amt und von Weihe. Und genau das sollte eben in der Kirche nicht geschehen. Das geistliche Amt, das auch das Leitungsamt in der Kirche ist, hat immer eine sakramentale Grundlage oder sollte sie wenigstens haben. Jetzt haben wir über die Vergangenheit gesprochen. Wir sehen in manchen deutschsprachigen Bistümern in der Gegenwart ähnliche Entwicklungen, nicht auf der Ebene des Bischofsamtes, aber auf der Ebene des Priesters, wo man die Leitung der Pfarrei zum Teil auch auseinander dividiert. Also man hat dann einen Priester, der ist da zum Messe feiern und den Tabernakel zu füllen, allenfalls noch eine Beichte mal zu hören oder eine Krankensalbung zu spenden. Für die Leitung hat man dann aber Laien, in der Schweiz nennt man sie auch Gemeindeleiter. Und hier haben wir letztlich das gleiche Phänomen, das bei den Fürstbischöfen beschrieben wurde, ein Auseinanderdriften von Weihe und Leitungsgewalt in der Kirche. Und genau das ist nicht der Wille des Stifters unserer Kirche. Er hat dies als eine einzige Gewalt gestiftet. Man sieht es bei der Berufung der Apostel. Sie wurden einerseits mit heiliger Gewalt ausgestattet, mit der Weihegewalt. Und dies bedeutet ja auch, dass sie eine Leitungsaufgabe in der Kirche haben. Denke also hier dieser Hinweis im Einführungsteil zum heutigen Vortrag ist ein Anlass für uns, auch uns dessen wieder neu bewusst zu werden, dass von Anfang an in der Kirche die Weihe nicht nur eine heilige Sache bedeutete, sondern auch einen Auftrag, in der Kirche ein Leitungsamt inne zu haben. Wenn man dann vom geistlichen Amt in der Kirche spricht, ist auch wichtig, dass man erkennt, dass dies nicht für den Amtsträger selber ist. Also dadurch, dass einer Diakon, einer Priester oder Bischof wird, ist er selber noch keine Spur heiliger geworden. Es ist eine Berufung in der Kirche zum Dienst für die Kirche. Genauso wie es andere Berufungen gibt, zum Beispiel den Ehestand, um eben als Eheleute eine Familie zu gründen und dadurch in der Kirche und für die Kirche zu dienen. Genauso auch das geistliche Amt. Durch diese Berufung und durch die Weihe ist der Amtsträger selber noch keine Spur heiliger. Er ist dann berufen, seiner Weihe entsprechend zu leben und eben dadurch heilig zu werden. Das wurde vielleicht manchmal etwas übersehen, von den Amtsträgern vielleicht auch nicht immer ernst genommen, aber es gilt, das wieder in Erinnerung zu rufen. Es ist ein Dienst für die Kirche, genauso wie es viele andere Dienste und Berufungen in der Kirche und für die Kirche gibt.
Über die sogenannte hierarchische Verfassung der Kirche, das heißt über die Einteilung der kirchlichen Ämter, sprechen wir heute in der Katechismusreihe bei Radio Horeb und Radio Maria mit Prälat Dr. Markus Walser, Generalvikar aus dem Fürstentum Liechtenstein. Wir haben im ersten Teil der Sendung gehört, dass Christus selbst der Urheber des geistlichen Amtes in der Kirche ist. Er hat es eingesetzt, ihm Vollmachten und Sendung, Ausrichtung und Zielsetzung gegeben. Der wesentliche Grund für das geistliche Amt ist ein Dienstcharakter gegenüber der Gemeinde. Im Katechismus heißt es auch unter dem Abschnitt das Heiligungsamt in Nummer 893, der Bischof und die Priester heiligen die Kirche durch ihr Gebet und ihre Arbeit, durch den Dienst am Wort und an den Sakramenten. Sie heiligen sie durch ihr Beispiel, nicht als Beherrscher der Gemeinden, sondern als Vorbilder für die Herde, wie es im ersten Petrusbrief heißt. So werden sie zusammen mit der ihnen anvertrauten Herde zum ewigen Leben gelangen. Mehr über das Weiheamt der Kirche hören Sie jetzt im zweiten Teil des Vortrags von Prälat Dr. Walser.
Ja, wollen wir vielleicht zuerst der Frage nachgehen, wie kommt jemand zum geistlichen Amt? Da ist es heute genauso wie in der frühen Kirche, es ist eine Berufung. Es hat also niemand ein Recht auf ein geistliches Amt, es ist immer eine Berufung. Die Berufung hat sicher zwei Komponenten. Einmal eine subjektive, die Person, die von sich sagt, ich bin berufen, Diakon oder Priester zu werden. Dann ist aber auch immer die andere Seite, die der Kirche, die das prüft und die sagt, wir berufen diese Person. Also anders als bei der Ehe, wo man sagen kann, es gibt ein Naturrecht zu heiraten, weil eben Gott den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat, gibt es kein Recht auf ein geistliches Amt in der Kirche, weder auf die Weihe noch auf ein konkretes Amt. Es ist immer eine Berufung. Und das ist auch insofern logisch, da das geistliche Amt für die Person selber ja nicht heilsnotwendig ist. Wie vorher schon gesagt, niemand wird nur dadurch, dass er die Weihe empfängt, heiliger. Heilig wird er erst, wenn er seiner Berufung entsprechend lebt. Ganz anders als zum Beispiel bei der Taufe. Durch den Empfang der Taufe wird der Mensch in einem gewissen Sinn heiliger, weil ihm alle Sünden vergeben werden. Taufe ist also heilsnotwendig. Im Gegensatz dazu die Weihe, die nicht heilsnotwendig ist. Wie üben die Geweihten ihr Amt aus, ihren Dienst? Einmal kollegial, dann aber auch immer persönlich. Als jeder Geweihte steht immer in der hierarchischen Verfassung der Kirche. Er ist eingeordnet in diese Gliederung, die Gott so im Grundsatz eingerichtet hat. Er ist Bischof eines Bistums, er ist Priester, als Priester zum Beispiel Pfarrer oder Kaplan in einer Pfarrei oder Generalvikar oder hat eine andere Aufgabe. Und so steht er immer in diesem hierarchischen Beziehungsnetz der Kirche und hat dort seine Aufgabe. Die Bischöfe üben ihr Amt auch, was die Gesamtkirche betrifft, kollegial aus. Am besten sieht man das bei einem ökumenischen Konzil, wo sie sich an einem Ort versammeln und gemeinsam über wichtige Fragen diskutieren und wichtige Entscheidungen treffen. Oder man sieht es ein bisschen auch bei der Bischofskonferenz, wo die Bischöfe eines Landes sich in wichtigen pastoralen Fragen absprechen und beraten sollen. Gleichzeitig aber ist das geistliche Amt auch immer persönlich auszuüben. Das sieht man am besten bei den Sakramenten. Sakramente kann man nie in dem Sinn anonym spenden, als weder der Spender noch der Empfänger bekannt ist. Sakramente sind immer ganz persönlich zu spenden. Bei der Taufe hat der Taufspender den Täufling vor sich zu haben, hat ihm Wasser über den Kopf zu gießen und die Taufformel zu sprechen, taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Oder bei der Beichte muss der Beichthörende neben dem Penitenten sein und ihn lossprechen in physischer Nähe. Oder bei der Eucharistiefeier braucht es die persönliche Anwesenheit bei der Feier, damit man an der Heiligen Messe am Messopfer teilgenommen hat und innerhalb der Messe kommunizieren kann. Sakramente also immer ein persönlicher Vorgang, ein persönliches Spenden durch den geistlichen Amtsträger, Bischof, Priester oder Diakon. Gleichzeitig aber auch etwas Objektives. Jeder Bischof, Priester oder Diakon ist, wenn es in unserer Kirche rechts und her geht, ersetzbar durch einen anderen. Das wird manchmal auch übersehen. Bei den Sakramenten, bei den wichtigen geistlichen Handlungen, geht es nicht so sehr um die Person des Spenders, ob der Bischof, der Priester oder der Diakon schön oder jung, eloquent oder was anderes sind, sondern es geht um das Handeln Christi durch diesen von ihm bestellten Amtsträger und somit um etwas Objektives. Das vergessen bisweilen die Amtsträger selber, indem sie sich persönlich für die Besten und unersetzlich halten, manchmal aber auch die Gläubigen, wenn sie meinen, nur bei einem ganz bestimmten Bischof oder Priester oder Diakon kann ich die Sakramente wirklich empfangen. Also hier haben wir auch wieder von Gott etwas wunderbar Eingerichtetes, nämlich auf der einen Seite das persönliche Handeln jedes geistlichen Amtsträgers, dann aber die Ersetzbarkeit, die Objektivität in unserer Kirche. Das geistliche Amt wird oft in drei Aspekte aufgeteilt. Im Lateinischen nennt man es Munus Docendi, Munus Sanctificandi und Munus Regendi, zu Deutsch das Lehramt, das Heiligungsamt und das Leitungsamt. Manchmal wird das dann ein bisschen missverstanden, so ähnlich wie man im Staat eine Gewaltenteilung hat, müsste es auch in der Kirche eine geben. Also im Staat unterscheidet man zwischen der Gesetzgebung, Legislative, der ausführenden Gewalt, der Verwaltung, Exekutive und der Gerichtsbarkeit, Judikative, die möglichst strikt getrennt sein sollten. Beim geistlichen Amt, bei der geistlichen Gewalt in der Kirche, kann man nur eine Trennung unter verschiedenen Aspekten vornehmen. Es ist keine Teilung. Es bleibt immer die eine Gewalt in der Kirche. Wir sehen es auch, wenn wir nach dem Inhalt fragen. Also es gibt das Heiligungsamt. Damit ist gesagt, das Amt in der Kirche soll der Heiligung aller Gläubigen dienen, vor allem durch die Sakramente. Dann spricht man vom Lehramt. Das Lehramt hat die Aufgabe, den Glauben zu verkünden, den Glauben aber auch rein zu bewahren. Nun kann man aber nicht sagen, dass das Lehramt nicht auch der Heiligung dient, denn den Glauben richtig zu bewahren, weiterzugeben, dient ja vor allem der Heiligung der Leute, der Gläubigen. Ähnliches kann man sagen vom Leitungsamt in der Kirche. Es ist Aufgabe der Bischöfe, die Teilkirchen zu leiten, das heißt, die jeweiligen entsprechenden Entscheide zu treffen, die nötig sind, damit eben der Glaube in einem Bistum möglichst effizient verkündet werden kann, damit die Sakramente allen, die sie empfangen wollen, gespendet werden können. Nun kann man nicht sagen, das Leitungsamt würde nicht der Heiligung dienen. Sie sehen hier also diese Unterscheidung in die drei Bereiche, Lehramt, Heiligungsamt und Leitungsamt, sind drei Aspekte, die man aber nicht wirklich voneinander trennen kann. Jedes Amt in der Kirche, jeder Aspekt des geistlichen Amtes in der Kirche soll letztlich der Heiligung dienen. Es ist das letzte Ziel, die Leute in den Himmel zu bringen, ihnen dabei zu helfen. So wie man früher sagte, eine gute Predigt ist eine Predigt, welche die Leute näher zum Himmel bringt, einen Schritt weiter in den Himmel oder ihnen hilft auf diesem Weg, so ist es auch beim Amt in der Kirche. Es hat seinen Zweck erfüllt, wenn es die Leute näher zu Gott bringt. Und ich glaube, das hat man in der Praxis auch ab und zu vergessen, wo dann kirchenpolitische Fragen oder Fragen des Stolzes, des Egoismus oder Ehrgeizes viel wichtiger sind, obwohl sie überhaupt keine Rolle spielen dürften, als das Ziel der Kirche, nämlich den Willen Gottes zu erfüllen und die Leute zu Gott zu führen. So sehen wir also, das geistliche Amt in der Kirche hat nicht die Macht im Vordergrund. Die Macht, die damit verbunden ist, falls sie überhaupt da ist, dient nur dazu, den Zweck zu erfüllen, nämlich dem Volk Gottes zu dienen und das Volk Gottes eben als Volk Gottes zu bewahren, es zu Gott zu führen. Dank Ihnen, dass Sie die Geduld hatten, mir zuzuhören bei diesen Gedanken zum geistlichen Amt in der Kirche.
Wir bedanken uns herzlich bei Prälat Dr. Markus Walser, Generalvikar im Fürstentum Liechtenstein, für die heutige Katechismus-Sendung. In seiner Katechese ging es um die Aufgaben und Ämter, die die Kirche unterscheidet, insbesondere auch um das geistliche Amt, das Lehramt, das Heiligungsamt und das Leitungsamt, die darin vereint sind. Wenn Sie, liebe Hörer, die heutigen Texte aus dem Katechismus zum geistlichen Amt nochmals nachlesen möchten, dann finden Sie sie in den Nummern 874 bis 896. In der deutschen Textausgabe von 2003 entspricht das den Seiten von 295 bis 264. Sie können natürlich auch von der heutigen Sendung wieder eine kostenlose CD bestellen bei unserem CD-Dienst in Immenstadt unter 08323 96 75 120. Wenn Sie uns aus Österreich, aus der Schweiz, aus Luxemburg oder Liechtenstein anrufen, dann wählen Sie 0049 vor und es geht weiter mit 8323 96 75 120. Auch im Internet finden Sie weitere Informationen zu unserer Katechismusreihe. Gleich auf der Startseite von www.horeb.org haben wir oben rechts auch einen Link zu unserem Podcast- und Downloadangebot bereitgestellt. Dort können Sie die heutige Sendung und alle weiteren Katechismus-Sendungen auch online anhören und auf dem Computer speichern. Zum Abschluss dieser Sendung bitten wir Prälat Dr. Walser um seinen Segen.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen, segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Vielen Dank Ihnen allen fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, sagt Ihnen Monika Baget.